Wer im Netz surft und mal wieder auf alle Cookies zulassen klickt, wer aus dem Ausland stundenlang mit seiner besten Freundin telefoniert und wer demnächst alle Ladekabel außer eins wegschmeißt, der hat mit der EU zu tun. Die verändert nämlich unser Leben, teils ziemlich rapide. Komisch eigentlich, denn wenn man sie genauer anschaut, ist sie ein bisschen wie der Flug der Hummel. Sollte es eigentlich gar nicht geben, funktioniert aber irgendwie doch. Dem Mysterium gehen wir jetzt auf die Spur. Mit Gregor Mainz, Brüssel-Korrespondent der Rheinischen Post, und mit Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien. Schön, dass ihr dabei seid. Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki. Mein Kollege Gregor Mainz hat neulich mal in einem Artikel ein Gedankenexperiment gemacht. Man stelle sich vor, Berlin würde wie Brüssel funktionieren. Dann dürfte die Bundesregierung zwar Gesetzesentwürfe schreiben, aber dann würde der Bundestag einfach einen eigenen Gesetzesentwurf schreiben und der Bundesrat auch. Dann gäbe es wochenlange Verhandlungen. Die Minister, die das Gesetz nachher umsetzen sollen, die dürften nur noch zuschauen. Genau so funktioniert EU-Gesetzgebung, schreibt Gregor Mainz. Da liegt der Verdacht nahe, dass die EU eigentlich niemals was Vernünftiges auf die Kette kriegt. Und war es natürlich auch. Vieles, was aus Brüssel kommt, ist schwer erklärlich, super kompliziert und irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Zyniker würden sagen, typisch Kompromiss halt. Aber wenn dann doch mal was gelingt, dann gilt es gleich für fast 450 Millionen Menschen. Ungefähr so viele Bewohner haben die USA und Mexiko zusammen. Und dann bewegt sich eben doch was auf der Welt. Gregor Mainz war 25 Jahre lang politischer Journalist in Berlin, bis er 2022 nach Brüssel wechselte. Seitdem ist er EU-Korrespondent der Rheinischen Post. Und er hat es geknackt. Das EU-Mysterium. Wieso funktioniert die Europäische Union eigentlich überhaupt? Gregor Mainz, herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Ja, ich freue mich.
Wenn es nicht vorangeht mit der Transformation, sind dann die Nationalstaaten schuld oder ist dann die Europäische Union schuld, tendenziell?
Tja, die Europäische Union wird im Wesentlichen gestaltet von den Nationalstaaten und deswegen ist die Frage zweimal mit Ja zu beantworten. Wenn wir jetzt beispielsweise, was Zusammenarbeit bei der Energie anbelangt, den neuesten Bericht des Europäischen Rechnungshofes uns angucken, da wissen alle seit 2022, seit Putin den Gashahn zugedreht hat, dass man Ausgleichsmechanismen braucht, dass man sich gegenseitig beliefern muss. Und einige haben das immer noch nicht gemacht, mit ihren Partnern Vereinbarungen zu treffen, dass sie eben im Notfall eben eine sichere Gasversorgung haben. Das ist so ein kleines Beispiel dafür, wo es überhaupt nicht klappt.
Manchmal hat man ja den Eindruck, es braucht einfach auch auf EU-Ebene eine Regelung, damit sich in den Nationalstaaten was bewegt. Ist das auch Ihr Eindruck?
Ja, ich kann das vielleicht einem sehr plastischen Beispiel deutlich machen. Wenn ich von Brüssel beispielsweise nach Düsseldorf will und ich bevorzuge die Bahn, ich bewege mich, seit ich in Brüssel bin, immer mit der Bahn zwischen den europäischen Städten hin und her. Es sei denn, die Bahn ist mal so lange unterwegs, dass es nur mit Fliegen vernünftig funktioniert. Das ist aber die große Ausnahme. Wenn ich jedenfalls von Brüssel nach Düsseldorf will, dann liegt es nahe, wenn man eine Bahnkarte hat, die auf allen belgischen Nahverkehrsstrecken gültig ist und die Deutschlandkarte hat, die in Deutschland auf allen Nahverkehrsstrecken gültig ist, einfach sich in den Zug zu setzen in Brüssel, nach Aachen zu fahren und weiter nach Düsseldorf und dafür nichts zusätzlich zu bezahlen. Denkt man, die Deutschen haben die Regelung, die Belgier haben die Regelung. Nur wenn man dann in Hergenrath angekommen ist, dem letzten Bahnhof auf belgischer Seite, dann weist einen der Zugführer darauf hin, dass man ein extra Zugticket lösen muss, um von dem letzten Bahnhof auf belgischer Seite zum ersten Bahnhof auf deutscher Seite zu kommen. Denn die belgische Bahn fährt nach Deutschland rein und in Deutschland gilt für belgische Bahnen nicht das Deutschlandticket. So, das ist ein Ding. Man hat eine Karte für ganz Deutschland, eine Karte für ganz Belgien. Belgien und Deutschland grenzen aneinander, aber an diese kleine Lücke hat man nicht gedacht oder wollte man nicht denken und da braucht man dann manchmal dann doch die EU als hilfreichen Schrittmacher, um zu sagen, ihr müsst das besser lösen. Und das ist auch ein Ding, wo ich dann im Kleinen erlebe, was uns im Großen hoffentlich bevorsteht. Es gibt ein ganz großes Programm, ein transeuropäisches Verkehrsnetz zu schaffen, wo wir wesentlich schneller wesentlich dichter getaktet uns in Europa hin und her bewegen können und was, wie ich eingangs sagte, natürlich besonders wichtig ist, wenn man eine Alternative zum Fliegen haben will. Man muss wirklich nicht fliegen, nicht innerhalb Deutschlands und auch nicht innerhalb des Kerneuropas, wenn es mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt. Und da hat man sich zum Beispiel auf so eine simple Geschichte verständigt, dass dieselbe Spurweite gelten soll demnächst. Dass man also nicht nur mit speziellen Eisenbahnen von dem einen Land ins andere fährt, sondern einfach durchrauschen kann. Und ja, das ist so ein Beispiel, wo ich denke, hier sieht man, wie Europa funktionieren kann. Es dauert halt noch. Also die Maßgaben sind bestimmt mit Zielen, was man bis 2030 geschafft haben will, bis 2040, bis 2050. Aber ich schätze mal, unsere Kinder können sich freuen.
Das ist ein super Beispiel, so ein transeuropäisches Verkehrsnetz, weil man ja zum Beispiel über Deutschland sagen kann, während der Fußball-Europameisterschaft war der ein oder andere ausländische Fan ein bisschen entsetzt darüber, was hier im Nah- und Fernverkehr passiert und hat sich gewundert, weil er gedacht hat, in Deutschland läuft das doch immer alles rund, Deutsche sind so pünktlich und so tüchtig und so ordentlich und ist alles gut organisiert. Naja, wie dann jetzt auch der Rest der Welt erfahren hat, hat die Deutsche Bahn große Schwierigkeiten infrastruktureller Natur. Wir haben auch hier im Zukunftsorte-Podcast schon sehr ausführlich darüber gesprochen in Staffel 1. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn es eine europäische Regelung zum Verkehrsnetz gibt, kann das dann passieren, dass die Bahn nochmal deutlich unter Zugzwang gerät? Und kann das helfen, dass wir unsere nationalen Probleme ein bisschen schneller bewältigen, als das jetzt im Moment der Fall ist? Wobei bei der Bahn ja die Frage ist, ob es überhaupt schneller gehen kann, weil es ist ja leider wirklich so groß, der Berg der Probleme, dass man sich fragt, ob es vielleicht einfach wirklich so lange dauert.
Also ich schätze, bei der Bahn ist in der Vergangenheit so viel, so lange liegen gelassen worden, dass es jetzt erst mal noch eine ganze Ecke aus unserer Sicht wesentlich schlechter und schlimmer werden wird, weil eben die Strecken saniert werden müssen und man deswegen die aus dem Netz nehmen muss, um sie sanieren zu können, dass wir, ja, ich schätze mal, die nächsten 3, 4, 5 Jahre mehr klagen als jubeln können. Natürlich hat das mit den verschiedenen EU-Programmen auch sinnvolle Geschichten, dass man Milliarden bekommen kann aus EU-Mitteln, wenn man Hochgeschwindigkeitsstrecken grenzüberschreitend macht. Natürlich ist die Bahn unter besonderem Zugzwang, wenn wir uns die Klimaziele angucken. Die muss vor allen Dingen zulegen, damit der Verkehrsbereich seinen Beitrag zum CO2-Einsparziel in Deutschland bringt. Und insofern ist jede Bundesregierung gut beraten, da schwerpunktmäßig zu investieren.
Ein anderes sehr großes Paket, das die Europäische Union auf den Weg bringen wollte zumindest, ist ja der Green Deal, also ein umfassendes Gesetzespaket, das sich mit der Frage beschäftigt, wie gehen wir mit Umweltschutz und Klimaschutz in die Zukunft. Wie ist da eigentlich der Status?
Also Green Deal ist das, was man sich in der letzten Wahlperiode vorgenommen hat, in trockene Tücher. Da brennt nichts mehr an. Manches ist nicht so ausgefallen, wie man sich das am Anfang gedacht hat. Ist vielleicht auch gut so, wenn man sieht, Green Deal Einsparpotenzial nutzen, noch verstärken, gelingt natürlich dann, wenn, wie wir jetzt in Deutschland gesehen haben, die Industrie eine Konjunkturdelle durchmacht, weniger CO2 produziert wird. Da können sich dann die Klimafreunde freuen, der Wohlstand leidet darunter, wenn die Industrie nicht mehr richtig produzieren kann. Und insofern muss da wahrscheinlich einiges nachgebessert werden, um einen vernünftigen Ausgleich hinzukriegen zwischen Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Industrie. Aber auch da ist sehr viel in Gang gekommen, um beides zu verbinden. Nehmen Sie einfach das Net-Zero-Industry-Ziel, also dafür zu sorgen, dass tatsächlich am Ende die Industrie netto null Emissionen ausstößt. Da ist sehr vieles auf den Weg gebracht worden, bis hin zu der ganzen Geschichte, wie wir eine eine grüne Wasserstoffinfrastruktur hinbekommen. Da kann wirklich jedes Land alleine nur staunend davor stehen, wie das klappen soll. Aber wenn es uns gelingt, große Infrastrukturprojekte hinzukriegen, um umweltfreundlich produzierten Wasserstoff aus Nordafrika, wo ja dauernd die Sonne scheint, wo viel Wind ist, wo eben die idealen Bedingungen sind, um Wasserstoff grün herzustellen, den da als Hauptenergieträger zu den Stahlfabriken in Nordrhein-Westfalen zu bringen, dann ist da durch EU-Hilfe sehr viel möglich.
Das heißt, an der Stelle hilft die EU nicht nur den Mitgliedstaaten auf die Sprünge, sondern sie stellt auch einfach die Mittel bereit und hat die Größe, international zu verhandeln und Verträge zu vergeben, die das überhaupt nur möglich machen?
Also da geht es zunächst mal darum, die Ziele zu harmonisieren, dass eben nicht das eine Land sagt, ja, wenn die anderen was tun, dann muss ich selber nichts machen. Da geht es aber auch darum, um ganz simple Geschichten wie Interkonnektoren zu schaffen, dass man also so, wie wir das eben bei der Bahn beschrieben hat, dass man eben mit einer Spurweite durch ganz Europa rauschen kann, dann auch die Energie über die Grenzen hinweg bekommt. Da gibt es auch sehr viele nationale Systeme, die für die Energieversorgung, für die Pipelines entstanden sind, die müssen europäisch harmonisiert werden. Und dafür braucht man halt eine europäische Gesetzgebung, um die Ziele und die Wege dahin einigermaßen schnell zu vereinheitlichen.
Es gibt ja als Teil dieses Green Deals ein Gesetz zur Naturwiederherstellung, was kürzlich für Schlagzeilen gesorgt hat, weil die österreichische Umweltministerin dafür gestimmt hat, das aber gegen ihren Koalitionspartner getan hat. Und Sie haben das schön analysiert, finde ich, für die Rheinische Post, was für ein Kuriosum das letztendlich war, wie das zustande gekommen ist. Und dass dahinter ja auf europäischer Ebene nochmal ganz eigene politische Herausforderungen und Probleme stecken, weil das Ganze ja dann im Prinzip gegen die EVP durchgesetzt wurde. Ist das der Normalfall, dass man eigentlich nie so richtig wissen kann, wie läuft's am Ende, weil es so viele bewegliche Teile gibt? Das war so ein bisschen mein Eindruck an der Stelle. Oder ist das in der EU doch übersichtlicher, wenn man näher dran ist?
Nee. Also übersichtlicher auf keinen Fall. Also wir kennen das aus der deutschen Gesetzgebung, das sogenannte Strokesche Gesetz, benannt nach dem inzwischen leider verstorbenen SPD-Fraktionschef Peter Struck, wonach kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingekommen ist. Das heißt also, die Koalitionsfraktionen verständigen sich auf einen Gesetzentwurf, die Regierung beschließt diesen Entwurf, dann geht es in den Bundestag und der verändert alles. Oder wenig oder viel. Jedenfalls nie lässt er etwas unverändert. Und das muss man sich auf EU-Ebene noch verdreifacht vorstellen. Da gibt es also die Kommission, die einen Entwurf vorlegt. Dann kommt das Parlament und legt einen eigenen Entwurf dagegen, der möglicherweise ganz anders aussieht. Dann kommt der Ministerrat, der legt ebenfalls einen eigenen Entwurf dagegen, der nochmal ganz anders aussieht. Und dann kommt es zum sogenannten Trilog, also eine Verhandlung, wo dann im Beisein der Kommission Rat und Parlament versuchen, einen Kompromiss zu finden. Das ist dann manchmal sehr schwer vorhersehbar, was dabei herauskommt. Und bei diesem Gesetz über die Naturwiederherstellung haben wir dann die verwickelten Geschichten ganz konkret erfahren. Da gab es zwischen den einzelnen Ausschüssen verschiedene Varianten. Dann gab es Dinge, die die Mehrheiten nicht mittragen konnten bei den Umweltschützern und bei den Landwirtschaftsunterstützern. Und auf beiden Seiten herausgekommen ist ein Ding, mit dem eigentlich keiner so richtig leben wollte. Es gab dann letztlich in Straßburg eine kleine Mehrheit dafür, es so zu machen, die aber dann auf der Ratsebene noch nicht da war. Und da hat sich das über viele Monate hin geschleppt und nur hatte die belgische Ratspräsidentschaft jetzt gerade den Ehrgeiz, das noch durchzuziehen. Und dann gab es halt das, was Sie schon geschildert hatten, dass Österreich sich so entschieden hatte. Die grüne Umweltministerin hat gegen die Regierungslinie gestimmt und damit diesem Gesetz zum Durchbruch verholfen, mit dem jetzt eigentlich keiner glücklich ist. Also die Klimaschützer wollten deutlich mehr, die Landwirtschaftsunterstützer wollten deutlich weniger. Und so wäre es nach meinem Begriff sehr einfach gewesen zu sagen, okay Leute, wir gehen jetzt auf Anfang, wir machen in der neuen Legislatur ein neues Gesetz, was viel besser ist, wo wir von Anfang an die Interessenvertreter mit einbeziehen und diejenigen, die es anwenden sollen, und dann wird das praxistauglicher. Das jetzt so zu gemacht zu haben, ist natürlich auch aus politisch-strategischen Gründen etwas unglücklich, denn wir wissen, dass in der vergangenen Wahlperiode die Kommissionsarbeit im Wesentlichen immer getragen worden ist von den drei Parteien, die in einer sogenannten Plattform zusammengearbeitet haben. Das waren die Christdemokraten, die Sozialdemokraten und die Liberalen. Die haben jetzt theoretisch genügend Stimmen, um Ursula von der Leyen ein zweites Mal ins Amt der Kommissionspräsidentin zu wählen. Aber praktischerweise gehen immer so 10-15% von der Stange, auch aus den Koalitionen, die dahinter stehen. Und man braucht also auch die Grünen sicherheitshalber. Bei der EVP sind die Vorbehalte sehr groß, weil sie eben die Erfahrung gemacht hat, sich bei bestimmten Absprachen nicht auf die Grünen verlassen zu können. Insbesondere bei den Migrationsgesetzen war das der Fall. So wäre es nun wahrscheinlich sehr nett gewesen aus Sicht der EVP, wenn die Grünen gesagt haben, okay, wir machen jetzt auch im Rat keinen Blödsinn mehr, wir lassen das Naturwiederherstellungsgesetz auch da scheitern und dann fangen wir zusammen mit der EVP neu an. Haben sie nicht gemacht. So, und jetzt haben wir den Salat und gehen mit offenen Messern in die Debatten, die in den nächsten Tagen und Wochen wichtig sind, wo es natürlich auch darum geht, die noch offenen Punkte des Green Deals gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und das hat die ganze Sache nicht einfach gemacht. So ist das manchmal auf EU-Ebene, dass da vieles mit vielem zusammenhängt und man nicht immer auf den ersten Blick sieht, wer weswegen wo auf der Bremse steht.
Ja, ich meine, sag mal zu meiner Tochter, ein Kompromiss ist etwas, da einigen sich zwei und am Ende sind beide unglücklich. Also ein bisschen.
Ja, aber ohne kommen wir auch nicht voran.
Ohne geht es nicht. Ja. Und so wie sie das schildern, klingt es ja einfach so, als sei das genau die Natur der EU. Eine riesengroße Kompromissmaschine, die es ermöglicht, zumindest millimeterweise voranzukommen.
Ja. So ist das.
Lieber als gar nicht oder immer zurückzugehen, so weil sich sonst alle in unterschiedliche Richtungen bewegen und nicht, also ne, wenn alle in eine verschiedene Richtung ziehen, dann bewegt sich am Ende gar nichts sozusagen. Aber ich finde es ja erstaunlich, dass Sie, obwohl Sie das jetzt schon sehr lange beobachten, trotzdem noch den unerschütterlichen Optimismus haben, zu glauben, dass wenn man jetzt das Ganze neu aufgemacht hätte, man ein viel besseres Gesetz am Ende geschaffen hätte. Wäre es nicht wahrscheinlicher, dass es genauso nochmal gelaufen wäre, nur anders?
Nee. Quasi? Nee, also das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, seitdem ich hier in Brüssel will. Also in der ersten Phase habe ich gedacht, als ich einigermaßen verstanden habe, wie hier die Mechanismen sind, das kann ja gar nicht gelingen. In der Phase 2 habe ich gedacht, oh toll, das funktioniert ja doch. Warum? Also gerade wenn so eine Präsidentschaft, eine Ratspräsidentschaft zu Ende geht, dann wacht man morgens auf und schon wieder ist ein Trilog gelungen. Schon wieder hat es eine Einigung gegeben, wo man am Abend noch dachte, die werden überhaupt nicht fertig werden. Die vertagen das wieder. Also es passiert doch eine ganze Menge. Und das führe ich darauf zurück, dass hier ja Best Practices professionalisiert worden ist. Also was Sie eben sagten, die Fußballfans, die total überrascht sind, die dachten immer, in Deutschland ist alles besser und erleben es jetzt anders. Das war so auch mein erstes Erlebnis, als ich hier in Belgien wohnhaft wurde. Weil manches machen die Belgier deutlich besser als die Deutschen. Das war so der erste Eindruck. Inzwischen, wenn man so die EU-Perspektive hat, kommt man so, wenn man ein bisschen das überspitzen will, also eigentlich machen sie es alle besser als wir in Deutschland. Und das bedeutet, also nicht alle machen es besser, aber bei jedem Thema gibt es wenigstens ein Land, was eine bessere Idee gehabt hat, wie man es machen könnte. So meinte ich das. Also nicht alle besser, aber wenn man von allen jeweils das Beste nimmt, dann kommt man eine ganze Ecke weiter und da kommen auch ganz erstaunliche Ideen dabei raus, wie man bestimmte Dinge lösen kann, wo man auf den ersten Blick sagt, ja, das klappt in einem kleinen Land wie Litauen, aber niemals im großen Land wie Deutschland. Und wenn man das dann auf den Kern reduziert und sagt, ja, aber wenn ihr doch mal den Ansatz etwas anders wählt, dann, ach nee, ja, das könnte ja gehen. Und das sind solche Geschichten, die in den Generaldirektion der Kommission geboren werden, wo eben Experten aus allen Ländern sind, wo sich die Kommissare bemühen, wenn sie einen Gesetzentwurf schreiben, dann auch solche Experten in ihre Generaldirektion zu holen, die sich auf diesen Feldern schon gut auskennen, die in ihren Heimatregionen da Lösungen erarbeitet haben. Und da kommen manchmal schöne Sachen bei raus, die dann auch wiederum auf der Ebene des Parlaments und des Rats, wo die Experten dann sich Gedanken machen, nochmal verfeinert werden. Und insofern ist das schon nicht nur eine Kompromissmaschine, wo am Ende etwas rauskommt, wo dann alle unzufrieden sind, sondern etwas, wo alle sagen, ey, guck mal, das kriegen wir zusammen ja sogar noch besser hin, als wir vorher gedacht haben.
Ja, und ich meine, wenn dann mal ein großer Wurf gelingt, dann ist der ja richtig groß und hat richtig großen Effekt für sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also das Lieblingsbeispiel ist ja immer EU-Roaming, also die Tatsache, dass wir nicht mehr unendlich viel Geld bezahlen müssen, wenn wir uns über eine Landesgrenze bewegen, sondern dass das eben keine Gebühren mehr kostet. Ich bin sehr gespannt, wie das mit dem einheitlichen Ladekabel wird, was ja, ich glaube, Ende dieses Jahres
so ist das.
Dann regelt wird.
Zumindest also für die ersten Geräte, für die...
Genau, das Standard-USB-C ist, wenn wir nicht immer 800 verschiedene Ladekabel für 800 verschiedene Geräte haben müssen. Aber dann gibt es auch so Beispiele wie Datenschutz, ne? Also jeder von uns hat, glaube ich, schon geflucht, weil er 800 Mal diese Cookie-Warnungen wegklicken musste, die wahrscheinlich im Effekt total wichtig sind, aber dann in der Ausführung, so ähnlich wie jetzt auch übrigens diese, ich weiß nicht, kennen Sie diese nervigen Flaschenverschlüsse, die jetzt nicht mehr, also man kann die Plastikkappen von den Flaschen nicht mehr abmachen, die hängen da so dran und man schneidet sich regelmäßig die Oberlippe daran auf. Ich meine, die Idee ist gut und ich bin auch dafür, dass nicht überall Plastikmüll rumliegt, aber so ist es irgendwie doof. Also
das ist ja auch ein Ding, was
hält sich so die Waage.
Ja, das ist aber ein Ding, was eingeführt worden ist in Deutschland lange bevor es die EU-Regelung gab, weil die Industrie gesagt hat, da kommt was auf uns zu. Wir fangen mal an, wie wir das lösen können, dass eben die Verschlüsse nicht automatisch im Müll landen und nur noch der Rest recycelt wird, wo man noch nicht die beste Lösung gefunden hat. Und das ist auch so ein Ding, wo wir sehr häufig auf die EU prügeln, obwohl sie es gar nicht verdient hat, weil sie die eigentlichen Regelungen versucht, etwas intelligenter und offener zu machen, als sie dann in der Umsetzung manchmal plump daneben gehen. Also beispielsweise schreiben wir, damit es jeder versteht, alle über das Verbrenner aus. Ab 2035 dürfen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Stimmt überhaupt nicht. Von Verbrenner ist da überhaupt nicht die Rede in dem EU-Gesetz. Da steht nur drin, dass die eben fahren sollen, ohne Emissionen zu produzieren. So, da kann man sich natürlich denken, dass es bis 2035 entweder irgendwelche Treibstoffe oder irgendwelche Antriebsarten gibt, durch die keine zusätzliche oder in der Gesamtbilanz keine zusätzlichen Emissionen entstehen. Wir bringen das immer über Verbrenner aus, um es plastisch zu machen, aber so ganz stimmt's nicht.
Da haben ja auch die Konservativen jetzt zuletzt auch noch ein Fragezeichen dran gemacht, ob das wirklich so kommt, oder?
Das Fragezeichen ist schon in das Gesetz eingebaut. Da ist eine Revisionsklausel Teil des gesamten Paketes, die festlegt, dass man 2026 nur mal überprüft, ob das, was man sich vorgenommen hat, tatsächlich realistisch ist. Dazu gehört natürlich, dass man genügend Batterieproduktionsstätten in Europa geschaffen hat, um das Ganze hinzustellen. Da gehört dazu, dass man die Ladeinfrastruktur hingekriegt hat, sodass man mit E-Autos auch durch die ganze EU fahren kann. Da scheinen außerhalb von Dänemark, Deutschland und Frankreich doch Länder zu existieren, wo man mit einem E-Auto nur liegen bleiben kann. Das ist dann etwas kontraproduktiv, dann zu sagen, aber mit anderen Autos dürft ihr, wenn ihr neue kaufen wollt, nicht mehr fahren. Das wird sich dann so nicht halten lassen. Und was vorher festgelegt wurde, mit Ausnahmen außerhalb der normal verkauften Flotte, auch mit E-Fuels arbeiten zu können, schätze ich, wird bei einer Revision spätestens 2026 noch etwas weiter geöffnet werden und dann können wir da weiter marschieren. An der Stelle können wir natürlich auch mal sagen, also so schlecht sind wir mit dem Erreichen der Klimaziele auch nicht. Also wir wollten ja Fit for 55, wir wollten also 2030 55% weniger Treibhausgase emittieren, bezogen auf den Wert von 1990. Und das scheint zu klappen, wenn man auf dem Weg weitergeht. Und 2050 will man dann gar nichts mehr an CO2 netto ausstoßen. da muss noch ein weiter Weg gegangen werden. Und das ist dann auch etwas, was beim Green Deal noch übrig geblieben ist, ein neues Zwischenziel. Die Kommission hat vorgeschlagen, dass 2040 90% erreicht sein sollen. Da merkt man, was da für eine Dynamik drin ist. Also in den ersten 30 Jahren 55%, in den weiteren 10 Jahren auf 90% und dann den großen letzten Rest auf 100%. Da ist noch viel zu machen. Das ist alles im Fluss und die Verhandlungen laufen auf Hochtouren hinter den geschlossenen Türen. Wer welche Vorgaben der Kommissionspräsidentin macht, damit sie dann auch gewählt werden kann.
Gregor Mainz, letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie schreiben, in der EU glauben eben einfach auch noch viele Menschen an den europäischen Gedanken und das weicht manchmal Egos und vielleicht Profilneurosen ein bisschen auf und ermöglicht die Lösung. Glaubt man in der EU auch an eine bessere Zukunft?
Das kommt drauf an, wo Sie sind. Wenn Sie in der EU-Befürworter Mitte der EU sich aufhalten, dann gibt es keine Alternative dazu, zu einer immer größeren Integration, um gemeinsam stärker zu werden und durch die großen Krisen der Welt zu kommen. Das wissen wir, wie die Herausforderungen sind, seit Russland die Ukraine überfallen hat, welche Herausforderungen da hinzugekommen sind. Wenn Sie weiter nach links und vor allen Dingen, wenn Sie weiter nach rechts gehen an die Ränder, da ist die Stimmung eine ganz andere.
Gregor Mainz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke, gerne.
Also ganz einfach ist sie nicht zu beantworten, diese Frage. Welche Rolle spielt die EU bei der Transformation unserer Gesellschaft? Die Antwort ist, wie die EU selbst, komplex. Aber schauen wir doch mal auf ein einzelnes Transformationsthema. Das Transformationsthema unserer Zeit. Die Energiewende. Treibt oder hindert die EU bei diesem Thema? Darüber spreche ich jetzt mit Simone Peter. Sie ist Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien und sitzt im Vorstand von EREF, der European Renewable Energies Federation. Willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich sehr. Guten Tag.
Ich glaube, dass die Energiewende ein europäisches Projekt ist, das muss man nicht groß erklären. Aber warum denn spezifisch ist es ein europäisches Projekt im Gegensatz zu einem nationalen oder vielleicht sogar einem ganz globalen Projekt? Inwiefern ist die Energiewende ein EU-Projekt?
Na, es ist durchaus beides. Wir haben ja in Deutschland gezeigt, schon Beginn der 2000er mit dem grandiosen Erneuerbaren Energiengesetz, dass man mit Instrumenten Energiewende steuern kann und haben den Anteil jetzt aktuell auf 58% erneuerbaren Ökostrom im Netz gesteigert an der gesamten Bruttostromerzeugung. Und das ist ein riesen Erfolg, der durch Instrumente erfolgt ist und das haben auch andere Länder nachgemacht. Aber klar ist, wenn man in einem Binnenmarkt ist, wie in der EU, dann muss man natürlich insgesamt überlegen. Und da spielt die EU eine ganz besondere und wichtige Rolle. Und das hat auch nochmal zugenommen mit der Ausgestaltung des Green Deal, aber auch mit Maßnahmen, die nach der fossilen Kosten- und Versorgungskrise, nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine passiert ist. Nämlich, dass man mit Repower EU zum Beispiel Instrumente aufgelegt hat, die insgesamt die Energiewende beschleunigt haben. Also man kann schon sagen, es ist ein nationales wie europäisches Projekt und das ist auch gerade in Europa ein zentrales Projekt geworden ist, ein gemeinsames Projekt geworden ist. Das ist eben durch den Green Deal, durch Fit for 55, Repower EU und andere Pakete nochmal beschleunigt worden und hat jetzt auch eine ganz hohe Relevanz.
Das heißt, es gibt da eigentlich verschiedene Aspekte. Das eine sind große Projekte, die die EU tatsächlich anschiebt. Das zweite sind nationale Projekte, die auf EU-Ebene aber vielleicht nachgeahmt und nachgemacht werden und Schule machen, was super ist, wenn es gut läuft. Und das dritte ist aber, dass die EU natürlich vielleicht ein Stück weit auch ein Framework, einen Rahmen und einen Binnenmarkt schafft, der natürlich auch an manchen Stellen vielleicht etwas begrenzend wirkt, weil man sich eben in einem Gefüge bewegt und nicht einfach machen kann, was man will. Unterm Strich höre ich aber bei Ihnen raus, bringt die EU uns bei der Energiewende mehr, als sie uns wehtut?
Das ist der Fall vor dem Hintergrund der jetzt bestehenden Gesetzespakete und Maßnahmen. Das kann man auf jeden Fall so sagen, weil wir zum Beispiel, ich habe Pakete genannt, die nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verabschiedet wurden, deutlich mehr und schnellere Beschleunigung zulässt. Zum Beispiel, also die Gebiete für den Ausbau der erneuerbaren Energien vergrößert, die Beschleunigung, die Genehmigungsbeschleunigung voranbringt, das überragende öffentliche Interesse der Erneuerbaren bekundet, haben wir auch national, aber wenn es natürlich im europäischen Rahmen ist, dann geht es insgesamt voran. Und weil wir ja auch ein Binnenmarkt sind, ist ja auch klar, wir verschieben den Strom innerhalb der EU. Das heißt, wir erzeugen ihn nicht an einer Stelle, wird an einer Stelle verbraucht, sondern er findet den Weg nach dem günstigsten Angebot, nach dem Strommarktdesign. Und deswegen ist es gut, dass überall gilt, die Erneuerbaren jetzt ins überragende öffentliche Interesse zu stellen und voranzubringen. Das sind ganz, ganz wichtige Hebel, die natürlich weit über den nationalen Rahmen hinausgehen.
Und wenn man die Energiewende als globales Projekt betrachtet, ist es natürlich auch so, dass wir durch die Europäische Union überhaupt erst eine gewisse Größe und Schlagkraft entwickeln können, die uns noch zu einem relevanteren Player macht bei Verhandlungen und bei Maßnahmen, die wir treffen. Korrekt?
Absolut korrekt. Also wir haben ja als Europäische Union, als wichtige Industrieunion auch eine unglaubliche Verantwortung, gerade was die Bekämpfung der Klimakrise und Maßnahmen angeht, die die Pariser Klimaziele erfüllt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir die Technologien, die Instrumente entwickeln, bis hin zur Klimafinanzierung, großes Thema für die Klimakonferenzen, weil eben heute schon andere Regionen von unserem massiven CO2-Ausstoß der letzten Jahrzehnte leiden oder unter diesem Ausstoß leiden. Und das ist natürlich auch eine Verpflichtung. Es ist eine Chance für das technologische Vorankommen. Und da müssen wir aufpassen, weil die Amerikaner jetzt mit dem Inflation Reduction Act eine Möglichkeit geschaffen haben, hier massiv zu investieren. 60 Milliarden sind jetzt schon in Klimatechnologien geflossen, da das letztes Jahr etabliert wurde. Die Chinesen gehen massiv voran, ne, erneuerbare Energien, Batterien, E-Autos. Da brauchen wir auch eine klare Positionierung und klare Stellung als Industriemarkt Europa. Und das schafft auch kein einzelnes Land. Das muss man gerade auch den rechten und rechtsextremen Kräften sagen, die zurück zu Nationalismus. Wir werden massiv an Wohlstand und Einkommen und Jobs verlieren über alle Industriebereiche, wenn wir hier nationalistisch handeln. Europa stärkt uns als Wirtschaftskraft. Wir sind eine Exportnation in Deutschland. Wir brauchen den europäischen Markt und wir brauchen das politische Zusammenspiel der anderen Mitgliedstaaten, um eben stark aufzutreten, wie zum Beispiel jetzt über China, gegenüber China, was das Beispiel Zölle angeht. Das geht nur als Europäische Union und nicht als einzelner Mitgliedstaat.
Trotzdem gibt es ja Konflikte zwischen nationalen und europäischen politischen Gegebenheiten. Wir haben jetzt zuletzt beispielsweise in Österreich gesehen, wo die grüne Umweltministerin einem Naturschutzgesetz auf EU-Ebene zugestimmt hat gegen den erklärten Willen des Kanzlers in Österreich und damit eine Regierungskrise ausgelöst hat. Das ist vielleicht in dieser Form ein Einzelbeispiel, aber trotzdem zeigt es ja, dass man natürlich dass da immer noch, finde ich, spannende Konflikte entstehen können und man vielleicht an manchen Stellen auch nie so richtig voraussagen kann, wie geht es denn nachher aus? Also wie beurteilen Sie das im Moment? Sind wir strukturell da an einer guten Stelle oder gibt es Dinge, die strukturell vielleicht Natur-Umweltschutz und auch Energiewende unter Umständen auch behindern können in dem Gefüge von europäischer und nationaler Politik?
Ja, also wir haben natürlich da mit großer Sorge auf die Wahl zum Europäischen Parlament geblickt. Und es ist ja auch so ausgegangen, dass mit dem Rechtsruck in Europa bestimmte Maßnahmen und Verhandlungen auch nicht mehr so einfach werden wie vorher. Aber es ist trotzdem jetzt doch eine Chance da. Also wir erleben ja, dass auf der europäischen Ebene mit Ursula von der Leyen viel darüber diskutiert wird innerhalb der demokratischen Parteien und Fraktionen, die sich ja gerade bilden, dass man an den Errungenschaften festhält, für die es bisher Mehrheiten gab im Europäischen Parlament. Klar, manche wurden dann wie in dem Kontext Österreich sehr zugespitzt verhandelt, andere unterlagen Kompromissen. Auch in Deutschland war es ja immer so, wie in anderen Mitgliedstaaten auch. Gab es keine gemeinsame Meinung, hat man sich enthalten oder auch bei uns sind schon mal Kanzler vorgebracht, ob das dann immer so im Wunsch der gesamten Konstellation war. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zur Politik dazu, aber wichtig ist, dass es eine stabile Mehrheit, eine stabile demokratische Mehrheit für den Klimaschutz und vor allen Dingen für die Industriestrategie Europas gibt. Also eine Verbesserung des Green Deal, wie sie jetzt von den rechten Kräften in den europäischen Mitgliedstaaten immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Frankreich, der erste Wahlgang, hat mich auch als Grenzgängerin alltägliche sehr mitgenommen. Man muss jetzt dafür sorgen, dass diese Kräfte festzurren, dass wir die Errungenschaften, die wir haben, Green Deal, Repower EU, die Fit for 55, was wir weiterentwickeln müssen zu Fit for 90, dass wir das stabil untermauern und dafür auch die Mehrheiten organisieren im Parlament, im Rat und auch in der Kommission. Und das sind jetzt die zentralen Herausforderungen. Die ersten Signale stimmen da zuversichtlicher, als man es vielleicht vor der Europawahl befürchtet hat, weil klar ist, angesichts des globalen Wettlaufs um die Energiewende und Klimaneutralität, und das ist der Fall, wenn man sich die Investitionen anschaut global, dann muss Europa diesen Weg der Energiewende weitergehen und sich auch klar dazu bekennen.
Sind Sie denn zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung in dieser Beziehung? Denn gerade die FDP hat ja in der Vergangenheit das ein oder andere Energiewendeprojekt auf europäischer Ebene dann doch zumindest verlangsamt, wenn nicht verhindert.
Jein. Also wir erleben schon, dass mit der neuen Regierung, mit der Eröffnungsbilanz Robert Habeck noch kurz vor dem Angriffskrieg, aber auch dann mit den Maßnahmen, die sich nach dem Angriffskrieg entwickelt haben, im Zusammenspiel Deutschland und Europa vieles beschleunigt hat. Die Genehmigungsverfahren, das ist ersichtlich bei der Windenergie zum Beispiel. Der Zubau der erneuerbaren Energien, ich habe die Zahl von 58% gerade genannt. Die Richtlinien zu legen bei der Wärme, das sind jetzt alles nationale Vorhaben, aber teils eben auch durch die europäische Flankierung unterstützt, auch bei Infrastrukturmaßnahmen. Das ist gut und es ist nichts dabei, wo wir sagen würden, das hat jetzt extrem gebremst. Manchmal hilft es ja auch, dass bestimmte Gruppierungen in den Regierungen stärker auf ein Thema setzen, zum Beispiel das Thema Bioenergie ist mit den Grünen schwieriger zu diskutieren als mit FDP und CDU oder Konservativen generell, dass wir klare Ziele für die Wärmepumpen in den nächsten 5 Jahren haben in Europa, aber auch für Biomethan, für Wasserstoff, für die Solarstrategie. Das ist zusammen beschlossen worden und auch dann eingebracht in die Verhandlungen Europas. Und da sehe ich eigentlich eher ein positives Vorankommen. Es gibt jetzt Druck auf das Verbrenner aus. Wenn ich mir aber global anschaue, wie dort die Bewegungen sind, wird auch das den Kurs halten. Es geht schneller und man wird seine eigene Industrie schützen können, wenn man klare Enddaten nennt. Davon bin ich überzeugt. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Das wird so sein. Dann, wenn wir nicht straight den Weg zum Verbrenner ausgehen, dann werden das eben chinesische Autos machen. Das wäre für den Standort nicht gut.
Was wünschen Sie sich konkret von der Europäischen Union für die nächsten 5 bis 10 Jahre beim Thema Energiewende?
Ich wünsche mir, dass der Kurs, der in den letzten Jahren aus- und aufgebaut wurde, beibehalten wird, weiter ausgeweitet wird. Wir müssen jetzt die Klimaziele definieren für den Weg bis zur Klimaneutralität. 95% ist das, was die Wissenschaftler sagen. 90% sollten es mindestens sein. Zwischenziele formulieren, das klar mit den erneuerbaren Energien verbinden, halt die erneuerbaren Ausbauziele entsprechend anpassen, ambitioniert anpassen, gleichzeitig die fossilen Energieträger aus dem Energiemix weiter herausnehmen und auch nicht auf die Atomkraft setzen. Also im maximal geopolitisch schwierigen Situationen sehen wir, wie in der Ukraine, dass Atomkraftwerke Ziele von militärischen Angriffen werden können. Das Uran muss importiert werden. Das ist kein Beitrag zur Resilienz. Und die französischen Atomkraftwerke zeigen uns jeden Sommer, dass sie trocken fallen, weshalb Frankreich stärker eben auch auf erneuerbare Energien setzt. Das ist kein sicherer Energieträger. Das muss klar sein und deswegen muss es ein klares Go für die Erneuerbaren gehen, zumal im Strommarkt die großen Kraftwerke immer ein Problem sind in Verbindung mit der Dezentralität und Flexibilität, die wir bei den Erneuerbaren haben.
Simone Peter, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Nächste Woche geht es hier um die Stadt der Zukunft, um Smart Cities. Nicht verpassen.
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!